Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, mit euch gemeinsam heute wieder in Gottes Wort zu schauen und von ihm gestärkt, getröstet und ermahnt, ausgerichtet zu werden. Es gibt die Bibelstellen, die in einer besonderen Weise persönlich zu einem sprechen. Jeder hat vielleicht eine, vielleicht mehrere Bibelstellen davon, wo man weiß, immer dann, wenn man sie liest, haben sie eine Auswirkung. Ich muss mich nur an die Bibelstelle erinnern und ich merke, wie ich innerlich gestärkt, getröstet auf Jesus und seine Gnade aus Evangelium ausgerichtet werde und Mut habe, weiterzugehen, anders zu handeln, Kraft zu haben, Dinge auszuhalten. Und einige von diesen Bibelstellen, die diese besondere Auswirkung auf uns Menschen haben oder auf Kinder Gottes haben, werden auch regelmäßig in Predigten zitiert, vor allem eben dann, wenn es thematisch dazu passt. Und den Text, den wir uns heute gemeinsam anschauen werden, wurde von einem Theologen unter anderem als die süßeste Einladung des Neuen Testaments bezeichnet. Und wir werden heute Verse anschauen, die zu den feinfühligsten und zartesten Aussagen Jesu gehören. Das ist, was wir heute vorhaben. Eines der Hauptanliegen der Heiligen Schrift ist, uns zu zeigen, oder warum Gott eben dieses Wort, dieses Buch geschrieben hat, ist, uns zu offenbaren, wie er selber von seinem Wesen, von seinem Charakter, wie Gott in seinem Herzen ist. Nicht einfach nur die Tatsachen, die wir aus der Schöpfung erkennen können, dass Gott unsichtbar ist, dass wir nicht sehen können, dass er eine ewige Kraft hat, also keinen Anfang und unendliche Stärke, eben eine Göttlichkeit, wie es Paulus in Römer 1 zusammenfasst, sondern wie Gott in seinem Inneren ist, in seinem Herzen, von seinem Charakter. Das können wir nicht wissen, es sei denn, Gott erzählt uns davon. Und ausgehend davon, wie handelt Gott aus seinem Inneren heraus gegenüber uns Menschen? Was hat er sich aufgrund dessen vorgenommen? Wie ist Gott? Was empfindet er? Ist Gott streng? Ist Gott fordernd? Ist Gott nachtragend und wütend? Ist Jesus in seinem Herzen ablehnend und abweisend? Wie ist Gott? Oder vielleicht auch, ist er entgegenkommend? Ist Jesus verständnisvoll und geduldig, verzeihend und in der Lage, aufzurichten? Wir kennen es vielleicht eher unter den Begriffen, ist Gott barmherzig, gnädig und liebevoll? Ist Jesus ein Gott, der auf dieser Erde zweite Chancen gibt? Ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe, aber manchmal, wenn auf einer Konferenz oder so ein Prediger vorgestellt wird, dann gibt es so einen kurzen Infozettel oder so eine kurze Beschreibung von ihm. Und einer hat geschrieben, ich glaube an einen Gott der zweiten Chancen. Das hat mich richtig, richtig bewegt. Richtig schöne, verständliche Aussage von dem, wer und wie Jesus ist. Ist Gott fordernd, ist Gott nachtragend oder ist Gott entgegenkommend und verständnisvoll? Wir können abstrakt darüber reden, entscheidend wird es, wenn wir diese Frage in Bezug zu uns stellen. Wie ist Gott zu dir? Es mag ja sein, dass wir sagen können, okay, Gott ist nachtragend, Gott ist wütend, aber ein Problem wird es dann, wenn wir merken, Gott ist so zu mir. Kann ja zu allen möglichen Dingen so sein, wenn er so ist, aber ist er dir gegenüber so? Oder wenn wir davon ausgehen oder es vielleicht so ist, dass Gott verständnisvoll, geduldig und verzeihend ist, dann stellt sich auch die Frage, ist er auch zu dir so? Oder ist er dir gegenüber nicht so? Wie ist Gott zu dir? Wie denkt er über dich und reagiert er auf dich, wenn du zum Beispiel gerade etwas Richtiges getan hast? Oder wenn du gerade etwas Falsches getan hast, gesündigt hast, versagt hast? Unser Text wird uns heute eine Antwort auf diese Frage geben. Wie ist Gott in seinem Herzen? Wie reagiert er in seiner Gnade und Liebe auf Sünder durch das Evangelium? Ihr dürft jetzt Matthäus Kapitel 11 aufschlagen und wir werden heute die Verse 28 bis 30 anschauen. Matthäus Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. In allen vier Evangelien, die wir im Neuen Testament haben, die uns das Werk, das Handeln Jesu offenbaren und erklären, beschreiben, was er gelehrt hat, getan hat, wie er ist, in all diesen vier Evangelien mit 89 Kapiteln ist das die einzige Stelle, wo Jesus uns einen Einblick in sein Herz gibt. Einen wörtlichen Einblick in sein Herz, wo nicht einfach nur beschrieben wird, was er gesagt hat oder wie er reagiert hat, sondern wo Jesus wörtlich benennt, wie es in seinem Herzen aussieht. Was ist im Kern sein Wesen, sein Charakter, sein Verhalten in seiner Gnade gegenüber Sündern? Ich möchte uns den Text vorlesen. Dort sagt Jesus: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich möchte noch einmal beten. Ihr dürft gern sitzen bleiben oder aufstehen, wonach euch ist. Jesus, ich danke dir für diese Worte. Ich danke dir für die Heilige Schrift, die uns offenbart und erklärt, wie du bist, wie du in deinem Herzen bist und wozu du in der Lage bist, Sündern zu begegnen, Herr. Wir müssen nicht darüber spekulieren, uns selber irgendwas zusammenreimen. Wir müssen auch nicht unseren Gefühlen die Autorität geben, unseren eigenen Gedanken von, jetzt denkt Gott bestimmt so über mich, sondern du bist Wahrheit und hast sie kommuniziert. Du hast es ausgesprochen, wie du bist, Herr, und wie du in deiner Gnade auf uns als deine Kinder reagierst. Und deswegen bitte ich dich, Herr, dass diese Schönheit, diese Zartheit von diesen Versen rüberkommt, zur Geltung kommt und dass deine Kinder darin Trost finden, Stärkung finden und wir mehr über dich lernen, dich besser kennenlernen, Jesus. Amen. Jesus Christus hat diese Worte nicht einfach frei rausgesagt. Jesus ist nicht einfach auf den Marktplatz gegangen und hat gesagt, kommt her zu mir alle und ich werde euch Ruhe geben, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und dann fertig und dann ist er gegangen. Die Predigt in dem Zusammenhang, in dem Jesus diese Worte gesagt haben, hat mehr Inhalt als einfach nur diese Verse, auch wenn sie ein Fazit, einen besonderen und entscheidenden Abschluss gebildet haben. Und es hat einen ganz wichtigen und entscheidenden Grund. Gottes Wesen und sein Charakter hat nämlich mehrere Facetten, sodass wir aufpassen müssen zu sagen, so ist Gott. Und das in Zement meißeln und sagen, nur so. So ist Gott und nicht anders. Eine schlaue Person hat einmal folgende Aussage gesagt, eine halbe Wahrheit, die sich als die ganze Wahrheit ausgibt, wird zu einer ganzen Lüge. Eine halbe Wahrheit, die sich als die ganze Wahrheit ausgibt, wird zu einer ganzen Lüge. Und das ist nicht nur ein hilfreicher Ratschlag in Bezug auf zwischenmenschlichen Umgang und Berichterstattung über Dinge, die wir gesehen haben oder meinen erlebt zu haben oder wie wir übereinander denken, sondern diese Aussage ist vor allem auch dann entscheidend, wenn es um Gott geht und um unseren Glauben geht. Was ist die ganze Wahrheit? Was ist die volle Wahrheit? Nicht nur ein Teil davon. Eine halbe Wahrheit, die, so schön sie auch sein mag, so süß, so zart sie aussehen mag, aber eventuell eine Kehrseite, eine Schattenseite verheimlicht, wird in ihrer Anwendung trotzdem bitter. Und deswegen müssen wir darauf achten, was Jesus in dieser Predigt komplett gesagt hat. Und nicht einfach nur etwas rausnehmen und sagen, wow, schau mal her, schau mal wie schön, sondern auch betrachten, okay, was hat Jesus davor gesagt? Und schau mal wie schön, schau mal wie wahr, schau mal wie richtig. Gerade wenn es um Gottes Liebe und seine Rettung, seine Gnade geht, ist es wichtig zu beachten, wem hier etwas zugesprochen wird und in welchem Fall hier etwas zugesprochen wird. Denn die frohe Botschaft hat zwei Seiten. Die frohe Botschaft, die gute Nachricht, hat zwei Seiten. Und unser Abschnitt ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Schrift uns mehrere Facetten über Gottes Wesen lehrt. In diesem Abschnitt wird unter anderem deutlich, dass Gott völlig souverän ist, über Menschen regiert. Das heißt, ohne dass Gott nicht die Erlaubnis gibt, dass ein Mensch etwas tun kann, kann er nichts tun. Ohne die Tatsache, dass Gott nicht sagt, es darf so sein, wird nichts passieren. Dieser Abschnitt lehrt genauso, dass Gott dem Menschen eine Verantwortung übertragen hat, auf bestimmte Schönheiten im Evangelium zu reagieren. Jesus spricht nicht einfach frei heraus alles jedem Menschen zu, aber er lädt alle Menschen ein, darauf zu reagieren und dadurch zu erleben und zu genießen, was er versprochen hat. Genauso lehrte Jesus aber, dass sein Wort und diese Schönheit des Evangeliums immer mit dem Ziel einer Reaktion verkündet wird. Glaube oder Unglaube. Es annehmen und danach handeln oder es ablehnen. Und die größte Erscheinungsform von Unglaube und es ablehnen, Desinteresse. Jesus sagt in Vers 16 bis 19, vergleicht er die Menschen, die diese Predigt oder ihn gehört haben, sagt, ihr seid wie Kindern, denen man mit der Flöte etwas gespielt hat, aber niemand ist aufgestanden, um zu tanzen. Ihr seid wie Kinder oder Menschen, die Musik hören, die schön ist, die herrlich ist, und ihr sitzt einfach nur da, als ob nichts passiert. Desinteresse. Die haben nicht gesagt, es gefällt mir nicht. Die haben nicht so getan, als hätten sie es nicht gehört. Sie haben einfach nicht darauf reagiert. Und das ist Unglaube. Jesus sagt und macht dieses Care-Beispiel, sagt genauso, wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Ich hab verkündigt, worüber es zu trauern gibt. Ich habe erzählt und weitergegeben, worüber euer Herz zerbrochen sein sollte. Und ihr habt einfach nicht geweint. Ihr habt einfach nicht darauf reagiert. Und damit habt ihr darauf reagiert. Nämlich, ihr seid ungläubig. Ihr seid desinteressiert. Das erklärte Jesus in den Versen 16 bis 19. Und dann fängt er an, die Wahrheit zu entfalten. Und ich möchte Vers 20 bis 24 vorlesen. Und dann sagt Jesus, dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Sie hätten auf Klagelieder mit Weinen reagiert. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Land von Sodom wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Was ist Teil der vollen Wahrheit über Jesus und über Gottes Wesen? Teil der vollen Wahrheit ist, dass Gott von seinem Wesen her ein zorniger und gerechter Richter ist. Das ist Gott. Gott ist ein Gott, der nicht gleichgültig darauf reagiert, wenn Menschen böse sind und falsche Dinge tun. Gott ist ein Gott, der nicht gleichgültig darauf reagiert, wenn Menschen das Evangelium, die frohe Botschaft gehört haben und desinteressiert oder ablehnend darauf reagieren. Gott sagt, ich werde das richten. Jesus verwendet hier die Begriffe, er fing an, die Städte zu schelten. Dieses Wort schelten ist, wenn man jemand verurteilt. Das ist quasi dieses, warum hast du das getan? Und schau mal, da hast du so reagiert. Das ist schelten. Jemanden in gewisser Weise anklagen, vorhalten, was man falsch gemacht hat. Und er sagt, wehe dir, dir wird es nicht gut gehen, weil du in einer bestimmten Weise darauf reagiert hast. Nämlich, du hast nicht wahrgenommen, dass du Umkehr, dass du Vergebung, dass du Gnade brauchst. Jesus redet davon, dass Kapernaum, auch wenn sie bis zum Himmel erhöht worden ist, weil Jesus dort so viel gelehrt und so viele Wunder getan hat, dass sie zum Hades hinabgestoßen wird, ins Gericht kommen wird. Und er redet zweimal in Vers 22 und 24 vom Tag des Gerichts, wo Gott als ein gerechter und zorniger Richter die gerechte Konsequenz über Menschen für Verhalten, für Reaktion, für ihr Desinteresse verhängen und verbringen wird. Und er erklärt auch, dass dieses Gericht
nach einem gerechten Maßstab verlaufen wird, wie viel ein Mensch wusste und wie viel ein Mensch hören, erfahren, sehen durfte. Zum Beispiel, er sagt, die Städte, die Jesus leibhaftig gesehen haben, als fleischgewordener Gott, in denen er Wunder getan hat, Lazarus auferweckt hat und die trotzdem nicht an ihn geglaubt haben, werden ein schwereres Gericht bekommen als zum Beispiel Sodom und Gomorra. Beide werden gerichtet werden am Tag des Gerichts. Aber Gott ist gerecht in seinem Maßstab, wenn er das Gericht verhängt, auch wenn alle letztendlich an dem Ort in ewiger Pein, ewiger Strafe in der Hölle landen werden. So bezeichnet die Bibel zum einen allgemeinen Ort mit seinen Auswirkungen und eine gerechte Strafe. In 2. Thessalonicher 1, Vers 7 und 10, 2. Thessalonicher 1, Vers 7 und 10 entfaltet Paulus die Zukunftserwartung von Gläubigen und Ungläubigen. Ich möchte ab Vers 6 lesen. Da steht, wenn es denn bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Drangsal zu vergelten und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns zu geben, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen, die Strafe erleiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn, von der Herrlichkeit seiner Stärke. Und wenn er kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben. Jesus nennt hier einen Kontrast. Jesus redet davon, dass Menschen, und da greift Paulus auf, was Jesus gesagt hat. Er sagt, was werden die einen bekommen? Ruhe. Wenn Jesus kommt, wird es für die Glaubenden Ruhe, ewige Ruhe bedeuten. Wenn Jesus kommt, wird es für sie bedeuten, dass sie Jesus bewundern werden, staunen werden über ihn und seine Herrlichkeit und seine Schönheit, ohne Angst und Furcht. Aber was bedeutet es für die anderen? Drangsal, Vergeltung, Strafe, ewiges Verderben. Beides. Das ist die volle Wahrheit, die das Evangelium erklärt. Es bedeutet, es wird ein Tag kommen, an dem es zu spät ist, bei Jesus um Ruhe zu bitten. Es wird ein Tag kommen, wo Menschen nicht mehr zu Christus kommen können, um zu sagen, bitte schenkt mir Ruhe. Irgendwann ist dieses Angebot der Ruhe vorbei. Und nur diejenigen werden ewige Ruhe erleben, die schon vorher gekommen sind. Und da müssen sie nicht mehr drum bitten. Dann wird Jesus einfach schenken, was er versprochen hat. Es wird ein Tag kommen, wo dieses Angebot der Ruhe in Christus ein Ende hat. Die zweite Wahrheit, die Jesus in diesem Kontext über sich und über Gott entfaltet, ist, dass Gott nicht nur ein gerechter und zorniger Richter ist, sondern dass er als Gott völlig souverän ist, sowohl über Irdisches als auch über Geistliches. Schaut mal in Vers 25 bis 27. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Herr des Himmels und der Erde, das heißt der König, der Herrscher über alles, was im Himmel und auf der Erde passiert. Und was kann er als dieser Herrscher tun? Dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Jesus erklärt und sagt, wisst ihr, zur vollen Wahrheit gehört auch Folgendes. Ich bin König. Ich sage, was passiert. Mein Vater ist Herr des Himmels und der Erde und zugleich, nach Vers 27, ist bereits jetzt mir alles übergeben von meinem Vater. Die Autorität über Krieg und Frieden, die Autorität über Krankheit und Gesundheit, Tod und Leben, Freude und Trauer, die Autorität über jedes Atom, über alles ist mir übergeben. Ich bin König und bin Herrscher über alles Irdische und über alles Geistliche. Denn wozu ist Gott in der Lage? Was kann er tun? Es heißt hier nach Vers 25, er kann dies, das heißt, den Glauben, die Buße, die Erkenntnis von der Wahrheit des Evangeliums, er kann es verbergen. Er kann Menschen ihrer Desinteresse und ihrem Unglauben überlassen. Ihnen einfach nicht die Augen öffnen und sie merken noch nicht einmal, dass sie blind sind. Dazu ist Gott in der Lage. Genauso ist er aber auch in der Lage zu offenbaren. Und er sagt, er offenbart es Unmündigen. Menschen, und es gehört, das ist letztendlich quasi eine Verbindung. Wenn Gott etwas offenbart, dann offenbart er ihnen als erstes, dass sie unmündig sind. Und es sind die Unmündigen, denen es Gott offenbart. Es gehört beides zusammen. Er ist in der Lage, Sündern den Lichtglanz des Evangeliums in ihr Herz leuchten zu lassen. Dass sie erkennen, wer Gott in Christus ist. Und niemand ist in der Lage, den Vater zu erkennen, außer Jesus offenbart es ihm. Außer Jesus offenbart ihm und erklärt ihm, wer Gott ist, wie Gott ist, was er aufgrund dessen getan hat und dass wir Menschen ihn und seine Gnade und seine Gegenwart über alles brauchen. Das ist der Hintergrund, das ist der Kontext, wo Jesus jetzt aber unendlich zarte Worte sagt. Nachdem Jesus diese Härte entfaltet hat, es ist nicht schön zu hören, ich kann nichts tun, außer Gott macht es mir, weil ich bin einfach nur seinem Willen, seinen Entscheidungen ausgeliefert. Das hören wir nicht gerne. Das ist hart, das tut weh. Es ist genauso hart zu wissen, okay, alles, was auch immer passiert, Gott, du hast die Autorität darüber und es passieren schreckliche Dinge. Es passieren schmerzvolle Dinge, böse Dinge. Und du hast die Autorität darüber? Es ist nicht leicht zu hören, dass Gott Menschen, die 80 Jahre lang in Ablehnung ihm gegenüber leben, in Ewigkeit in der Hölle dafür bestraft. Das stellt unser Gerechtigkeitsmaßstab auf die Probe und auf die Frage, wer hier die Autorität hat zu sagen, was ist gerecht. Gott sagt, es ist gerecht, wenn Menschen 80 Jahre lang einfach nur nicht an Jesus geglaubt haben, unendlich, ohne Ende dafür bestraft werden, weil sie gegen einen unendlichen, heiligen und liebevollen Gott gesündigt haben. Das ist nicht leicht, das ist hart. Das sind herausfordernde Fragen in unserem Glauben, die die Schrift lehrt, wo wir aber trotzdem sagen, Gott, du sagst aber, du bist gut und du bist gerecht und darauf vertraue ich. Egal, ob ich selber nach meinen menschlichen, verdorbenen, sündigen Maßstäben selber so handeln würde. Wie offenbart sich Jesus aber zugleich? Womit endet er diesen Abschnitt? Und vielleicht sagt Jesus bewusst deswegen jetzt diese Worte in Vers 28 und 30, weil er wusste, was ich davor gesagt habe, ist schwer, ist hart. Welchen Einblick gibt Jesus jetzt in den Versen 28 bis 30 in sein Herz? Und letztendlich ist das, was Jesus jetzt sagt, was er über sich offenbart, der Grund, warum es überhaupt Gnade gibt. Der Grund, warum wir überhaupt einen Gott der zweiten Chancen haben. Warum wir einen Gott haben, der Vergebung zusprechen kann. Und warum er gegenüber Sündern barmherzig sein kann. Warum lädt Gott Menschen zu sich ein? Warum bringt Gott eine frohe Botschaft? Warum kam Gott uns Menschen in Christus nahe und verspricht uns nicht nur, uns vor etwas zu verschonen, sondern uns etwas zu schenken? Jesus lädt hier nicht einfach nur ein, bei ihm, ja, wie schon gesagt, verschont zu werden. Jesus lädt ein, bei ihm etwas zu empfangen. Ruhe. Nicht einfach nur, okay, ich bekomme keine Strafe, ich bekomme keine Vergeltung, ich bekomme keine Drangsal, sondern ich bekomme ewige Ruhe, ewigen Frieden, ewige Schönheit und Herrlichkeit. Im Zentrum dieser Aussagen, dieser Einladung, die Jesus in Vers 28 bis 30 spricht, steht die erste Begründung, warum es überhaupt Dinge bei ihm zu empfangen und zu finden gibt. In der Mitte von Vers 29 steht, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus definiert hier, ähnlich wie im Johannesevangelium, dieses Ich bin, der ich bin aus dem Alten Testament. Im Johannesevangelium füllt er das mit diesen sieben Ich-Bin-Wort. Ich bin das Licht, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Hier sagt Jesus auch, was bin ich? Wie bin ich? Wie ist dieser Gott, der sich in seiner Majestät, Gnade im Alten Testament offenbart hat? Er sagt, dieser Gott ist sanftmütig und demütig. Jesus sagt nicht, ich bin streng und von Herzen fordernd. Oder ich bin erhaben und von Herzen herabschauend. Sondern Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das macht mich als Wesen, als Gottmensch aus. Das ist mein Charakter. Wenn man mir begegnet, begegnet man dieser Tatsache in meiner Gnade. Was meint Jesus, wenn er dieses Wort sanftmütig benutzt? Unser Duden definiert sanftmütig oder generell dieses griechische Wort bedeutet eine milde, freundliche und ruhige innere Haltung zu haben. Man kann sogar sagen, zahm und geduldig in seiner Gesinnung sein. Das ist ein Mensch, der sanftmütig ist. Das heißt nicht harsch, leicht aufgebracht, schießwütig, so einer, der gleich austickt. So, oh, da passt mir etwas nicht und jetzt lasse ich meinem Unmut freien Raum raus. Jesus sagt, ich bin nicht so. Ich bin sanftmütig. Ich bin verständnisvoll und ich bin nicht leicht und schnell aufgebracht. Im Alten Testament wird dieses Sanftmut, diese Wahrheit ausgedrückt. Anton hat es gelesen. Also ich dachte, es hängt mit der Predigt zusammen, aber war mit dem Gewitter zusammen. Oder vielleicht doch mit der Predigt. Im Alten Testament sagt Gott, wie ist er? Langsam zum Zorn. Das ist Sanftmut. Gott sagt, ja, ich bin zornig. Er sagt nicht, und ich bin niemals zornig. Ich werde nicht zornig. Gott sagt, ja, ich werde zornig, aber wie schnell? Langsam. Langsam zum Zorn. So bin ich. Ja, und er geht weiter und er sagt, ich suche Schuld heim. Ich suche die Schuld der Väter heim und ich suche auch die Schuld der Väter an den Kindern heim. Das bedeutet, die gleiche Sünde, die die Väter gemacht haben, hat die Kinder geprägt. Und die Kinder machen oft die gleiche Sünde wie ihre Eltern. Und diese gleiche Sünde wird auch bei den Kindern gerichtet. Das bedeutet nicht, dass er die Kinder für das richtet, was die Väter getan haben. Gott macht in 5. Mose deutlich, sagt, ein Sohn soll nicht sterben wegen der Schuld seines Vaters. Aber wir Menschen prägen einander in unserer Sünde, in unserer Schuld. Und was ich vorlebe, prägt die nachfolgende Generation. Und wenn Jesus sowohl bei der älteren als auch bei der jüngeren Generation Sünde findet und wenn es die gleiche ist, dann wird er sie richten, hat er vorher gesagt. Aber wie ist er zugleich? Langsam. Es braucht viel Zeit, bis Gott Konsequenzen für Sünde verhängt. Gott ist geduldig. Gott ist sanftmütig. Gott gibt nicht sofort, was wir verdient haben. Gott schlägt nicht direkt drauf rein und sagt, jetzt ist aus und vorbei. Langsam zum Zorn. Das Alte Testament ist voll davon, wo Gott in dieser Form handelt. Voll davon. Adam und Eva, gleich gestorben? Nein. Sintflut, gleich gekommen? Nein. Es werde regnen. Puh. Regen, vorbei. Zeit. In seiner Sanftmut ist Gott in der Lage, Sünder zu ertragen, zu warten, nicht gleich zu geben, was wir verdient haben. Und Jesus fügt noch an und sagt, ich bin nicht nur sanftmütig, ich bin auch demütig. Und diese Demut hat zwei Aspekte. Es ist sowohl eine innere Haltung, eine Charaktereigenschaft, die einen Mensch ausmacht, aber es ist genauso auch Demut, dieser Begriff bedeutet quasi auch niedrige Umstände annehmen. Also wir haben beides, wir haben quasi, Gott widersteht den Hochmütigen, also denjenigen, die viel von sich denken, die denken, sie sind Helden, haben nichts falsch gemacht. Den Demütigen gibt er Gnade, das ist eine innere Haltung, einzugestehen, ich bin nichts vor dir, ich bin schuldig, das ist Demut. Demut ist aber zum Beispiel, oder dieses gleiche Wort drückt aus, wenn jemand zum Beispiel nicht in teure Klamotten gekleidet ist, sondern in Lumpen, dann wird dieses gleiche Wort verwendet, er ist demütig, er gehört zu den Niedrigen. Und das Gleiche, Maria sagt zum Beispiel, danke, dass du deine niedrige Magd angesehen hast. Gleiche Wort, Demut. Oder im Römer 12 heißt es, wir sollen uns nicht zu den Hohen halten, sondern zu den Niedrigen halten. Das gleiche Wort, Demut. Also es ist sowohl eine innere Haltung, als auch die Tatsache, dass man Anteil oder ja, Anteil entweder nimmt oder schon hat an elendigen oder niedergedrückten Lebensumständen. Das gehört genauso zu Demut. Und bei Christus wurde beides deutlich. Was sagt Philipper 2? Christus, als er, wir können es gerne aufschlagen, diese Verse kann man nicht zu oft lesen, im Prinzip kann man keinen Vers zu oft lesen, aber den halt auch nicht. Philipper 2, Vers 5, diese Gesinnung, also geht es um die innere Haltung, sei in euch, die in Christus war. Er war in der Gestalt Gottes und hielt es nicht für einen Raub, wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Also Christus hatte Hoheit, Herrlichkeit in der Gestalt wie Gott, aber er hielt nicht daran fest, Demut. Er war bereit, darauf zu verzichten und abzulegen, was ihm eigentlich zusteht. Und das hatte eine praktische Auswirkung. Er wurde Mensch, nicht nur irgendeiner, sondern er nahm Knechtsgestalt an und erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Diese innere Haltung der Demut, nicht festhalten, was ihm zusteht, äußerte sich in einem Handeln der Demut, wo er sich in das größte Leid hineinstürzte und begab, als er am Kreuz starb. Und Jesus sagt, so bin ich. Das bin ich. Das ist mein Wesen. Das macht mich aus. Meine DNA ist, dass ich mich hingebe. Meine DNA ist, dass ich zurückstecken kann, was mir als ewiger Gott zusteht. Meine DNA ist, dass ich kein Problem damit habe, mir die Hände schmutzig zu machen. Das bin ich. So bin ich. Ich bin, der ich bin. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus hat kein Problem damit, von seinem hohen Ross herunterzusteigen, um Menschen zu begegnen und zu helfen. Wenn Jesus sanftmütig und demütig ist, heißt es, er ist zugänglich und nicht auf Abstand. Jesus ist nicht distanziert, obwohl wir es eigentlich als Sünder verdient hätten, ihm nicht zu begegnen, ihn nicht zu erfahren, ihn nicht zu erleben und in Ewigkeit von dieser herrlichen Herzenshaltung getrennt zu sein. Aber Jesus ist liebevoll und entgegenkommt. Er ist nahbar. Und der Hebräerbrief greift diese Offenbarung Jesu auf und erklärt uns, wie er als hohe Priester für uns geworden ist und für uns eintritt. In Hebräer Kapitel 2, in Versen 17 und 18, in Hebräer 2, den Versen 17 und 18 heißt es, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Wie ist Jesus? Jesus ist, und das ist hier die Menschwerdung aus Philipper 2, in allem den Brüdern gleich geworden. Er nahm Fleisch und Blut an, er nahm Niedrigkeit an, Versuchbarkeit, Leid, Krankheit und Tod. Und wie ist er? Warum hat er das gemacht? Damit er barmherzig und treu ist als Hohepriester. Barmherzig, verständnisvoll, geduldig, nicht nachtragend und in dieser Tatsache auch treu. Und das ist so eine entscheidende Sache. Wir alle kennen gute Momente in unserem Alltag. Also gute Momente meine ich jetzt zwischenmenschlich, wo wir sagen, boah, ich habe mich nicht aufgeregt. Ich bin richtig freundlich geblieben, selbstbeherrscht, sogar nicht gegeben, was diese Person verdient hat. Kennen wir solche Momente. Manche Menschen haben das mehr, manche weniger. Aber wir kennen halt eben auch die komplett gegenteiligen Momente, wo wir nicht barmherzig sind. Deswegen ist es so kostbar, dass Jesus sagt, er ist in seiner Barmherzigkeit treu. Seine Barmherzigkeit ist beständig. Er ist immer so. Jesus hat in seiner Gnade keinen guten Moment, sondern eine ewige Entscheidung vor Grundlegung der Welt, wo er sagt hat, so will ich in meiner Liebe zu meinem Volk sein. Das ist nicht, weil er ausgeschlafen ist oder gerade gegessen hat, sondern weil er sich entschieden hat, so zu sein. Er ist barmherzig und ein treuer Hohenpriester. Und worin er selber gelitten hat, das ist Sanftmut und Demut, als er versucht wurde, vermag er zu helfen, die versucht werden. Jesus ist kein Hohenpriester, der uns vom Himmel herab quasi mit unseren Sünden, Süchten, Versuchungen zuschaut und sagt, ja, du weißt ja eigentlich, wie du handeln solltest, ne? Er ist ein Gott, der helfen möchte, wo wir versucht werden. Anteil nehmen möchte an der Situation, an den Schwierigkeiten. Auch wenn es manchmal ein Prozess der Heiligung ist, bis wir selber barmherzig und treu werden, so wie Jesus ist. Genauso in Hebräer 4, es wird hier weiter ausgeführt, in Vers 14, Hebräer 4, Vers 14, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen der Sünde. Hier wird es negativ ausgedrückt. Jesus sagt positiv, ich bin sanftmütig und demütig. Und jetzt wird es quasi diese Beschreibung in einer negativen Weise ausgedrückt. Es würde als Kontrast dazu, sanftmütig und demütig zu sein, wäre es zum Beispiel, kein Mitleid zu haben, hart zu sein, nicht verständnisvoll zu sein, nicht geduldig zu sein. Und er verneint es hier und sagt, Jesus ist nicht so. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Im Umkehrschluss, wir haben einen hohen Priester, der Mitleid hat mit uns, der mitfühlt, der Verständnis hat. Und das Krasse ist, Jesus hat hier nicht Mitleid mit Menschen, die einfach nur unter einer gefallenen Schöpfung leiden, im Sinne von, sie werden krank. Was ist der Kontext hier, womit er Mitleid hat? Es heißt hier, sondern in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen der Sünde. Der Bezug, die Tatsache, womit Jesus Mitleid hat mit uns, ist Versuchung und Sünde. Kennst du Gott so? Kennst du Gott so? Gerade dann, wenn wir als Menschen versagen, gerade dann, wenn wir fehlen, wenn wir falsch handeln, ist Jesus nicht verurteilend, sondern hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Weil er sagt, Schwachheit kenne ich. Ich kenne es nicht, wie es ist, zu sündigen. Aber ich weiß, wie hart Versuchungen sein können. Und ich weiß, dass ich selber darunter gelitten habe. Und ich sehe dich, dass du fällst, aber ich trage es dir nicht nach. Ich halte es dir nicht vor. Ich verdamme dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Ich habe Mitleid mit dir. Ich fühle mit dir mit dir als Versager und als Sünder. Und das bringt eine Konsequenz mit sich. Weil Jesus so ist, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Im Prinzip, auch wenn es andere Worte sind, es ist die gleiche Botschaft. Jesus sagt, komm her zu mir mit deinen Versuchungen, mit deinen Sünden, mit deinen Charakterschwächen, mit deinem Versagen. Ich gebe dir Ruhe. Du findest bei mir Barmherzigkeit, Gnade und Hilfe. Es geht weiter in Kapitel 5 wird diese Hohepriester-Thematik noch weiter entfaltet und da sagt er, da beschreibt er zunächst die irdischen Hohenpriester aus dem Alten Testament, wo aber trotzdem etwas über Christus deutlich wird. Da heißt es in Vers 1 und 2, jeder aus Mensch genommene Hohepriester wird für Menschen bestellt in den Sachen mit Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe. Und was zeichnet diesen Hohenpriester aus? Der Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und deswegen muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Er macht hier deutlich und sagt, wisst ihr, schon die irdischen hohen Priester aus dem Alten Testament, in dieser Ordnung des Alten Bundes, sie hatten Nachsicht mit den Unwissenden und Irrenden. Sie wussten, während sie jetzt gerade in den Tempel gingen, um stellvertretend für das Volk zu opfern, wussten sie, sie brauchen selber ein Opfer. Sie wussten, sie sind selber nicht perfekt und deswegen kann auch das Volk nicht perfekt sein. Zumindest sollten sie so handeln. Und das, was sie gekennzeichnet hat oder sollte, war Nachsicht mit den Unwissenden und mit den Irrenden. Dieses Nachsicht bedeutet, es hängt stark mit diesem Wort von Mitleid haben zusammen, also verständnisvoll verbunden sein, in Zurückhaltung, nicht in Verurteilung, das ist Nachsicht haben. So, ich weiß, da ist etwas Falsches passiert, aber ich weiß, er kann halt nicht anders. Und ich weiß, er ist halt leider oft so. Das ist Nachsicht haben mit Unwissenden und Irrenden. Wie viel mehr hat Jesus, der sündlos ist, das heißt, dass er perfekt ist in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Geduld und Treue, wie viel mehr Nachsicht hat Jesus mit uns, wenn schon wir Menschen dazu in der Lage sind? Wenn wir Menschen in unseren guten Momenten dazu in der Lage sind, verständnisvoll zu handeln und sagen, hey, ich war selber so. Mir ist das Gleiche schon 100 Mal passiert. Wie viel mehr kann Christus, der zwar nie gesündigt hat, aber Schwachheit angenommen hat, Versuchungen kennt, es heißt hier weiter, dass er gelitten hat und starke Flehen vor Gott gebracht hat, der ihn zu retten vermag, wie viel mehr Nachsicht hat Jesus als unser vollkommener Priester und Mittler mit uns? Er ist allwissend. Er weiß, wie es ist. Und er ist so von Herzen. Das heißt, die Thematik vom Herzen, von seinem tiefsten Inneren heraus. Das, was ihn als Gott antreibt, bewegt, was er von Herzen gerne tut, wofür sein Herz schlägt, wofür er eine Leidenschaft hat, das ist Herz. Und seine Leidenschaft ist, Gottes Kindern gegenüber sanftmütig und demütig gegenüber zu sein. Und wir haben beides hier in der Schrift. Es ist wahr, Gott ist erhaben, und die Psalmen sagen, dass seine Stimme Berge zum Schmelzen bringt. Wir haben heute Nacht diesen Vorgeschmack davon erlebt. Er ist majestätisch, prächtig und zu fürchten. Er ist ein verzehrendes Feuer und ein gerechtes Gericht. Ein gerechter Richter, der souverän herrscht. Er ist derjenige, der in Offenbarung Kapitel 1 bezeichnet wird, beschrieben wird als, er hat Augen wie eine Feuerflamme. Eine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. So dass Johannes, als er das sieht, wie tot zu Boden fallen muss. Aber als dieser Jesus, das ist kein Kontrast, als dieser Jesus ist er zugleich in seinem Herzen sanftmütig und demütig, der Johannes wieder aufrichtet, der seiner Gemeinde gegenüber in Liebe und Zuneigung verbunden ist, als dieser majestätische und herrliche und prächtige Jesus. Es ist beides vorhanden und es ist kein Kontrast. Jesus' Sanftmut und seine Demut wird jedes Mal deutlich, wenn Gott sich Sündern naht, wenn er ihnen vergibt, sie erzieht und ihnen Gutes tut. Immer dann, wenn Gott auf sein Recht verzichtet, zu verurteilen, zu verdammen, ist er sanftmütig. Immer dann, wenn er Menschen die Augen öffnet, wenn er Menschen die Vergebung, das ewige Leben schenkt, verzichtet er auf sein Recht, eine Distanz zwischen uns zu wahren, weil er heilig ist und wir nicht. Er ist dann demütig. Und in Christus wurde es so wunderbar deutlich. Und weil Gott so von seinem Herzen ist, kommt jetzt dieser Ausruf. Ich habe es deswegen nicht chronologisch betrachtet. Zuerst kommt her, das ist der Aufruf, dann die Begründung. Ich habe die Reihenfolge gewählt, erst zu zeigen, all die Einladungen in der Schrift, die gute Botschaft, dieser Aufruf, Gott in seiner Gnade zu erfahren, den gibt es nur, weil er auf eine bestimmte Weise ist. Weil Jesus sanftmütig und gnädig ist, sanftmütig und demütig ist, sagt er, kommt her zu mir, alle Mühseligen und Beladenen. Und die ganze Schrift ist, auch wenn Gott souveräner Herrscher, souveräner Richter ist und auch wenn er derjenige ist, der Menschen zu sich ziehen muss, ist die Schrift voll davon, aufzurufen, zu ihm zu kommen. Ein Beispiel, Jesaja, Kapitel 45, Vers 20 bis 25. Jesaja, Kapitel 45, Vers 20, dort steht, versammelt euch und kommt, nähert euch insgesamt, ihr Entronnenen der Nationen. Keine Erkenntnis haben die, die das Holz ihres geschnitzten Bildes tragen und zu einem Gott flehen, der nicht retten kann. Tut kund und bringt herbei, ja, beraten mögen sie sich miteinander. Wer hat dies von alters her hören lassen, lange zuvor es verkündet? Nicht ich, der Herr? Und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde. Ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen und es wird nicht rückgängig gemacht werden, dass jedes Knie sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören wird. Nur im Herrn wird man von mir sagen, ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen und alle, die gegen ihn entbrannt waren, werden beschämt werden. In dem Herrn wird gerechtfertigt werden und sich rühmen alle Nachkommenschaft Israels. Jesus Christus spricht das neutestamentliche Pendant zu dieser Einladung Gottes aus dem Alten Testament aus. Gott sagt hier, versammelt euch, kommt, nähert euch, wendet euch zu mir und er verheißt auch, zu ihm wird man kommen. Warum? Weil nur er ein gerechter und rettender Gott ist, in dem Rechtfertigung vorhanden ist. Derjenige, der retten kann und in dem sich rühmen werden alle Nachkommen Israels. Und es ist auch nicht nur in Jesaja die einzige Stelle. In Kapitel 45 heißt es auch wieder, kommt her und kauft umsonst, ohne etwas dafür zu tun. Kommt her und bekommt sichere Gnade. Das heißt Gnade, die man nicht wieder verliert, die fest ist. Und genauso schließt die Bibel mit dem Aufruf in Offenbarung 22, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dieses Komm ist Gottes Ausspruch aus seinem sanftmütigen und demütigen Herzen. Er lädt Menschen ein, ihm zu begegnen, ihn zu erfahren und Gnade, Rechtfertigung, ewiges Leben, Wasser des ewigen Lebens, von Jesus ausgedrückt und bezeichnet als Ruhe für eure Seelen zu bekommen. Wie komme ich zu Jesus? Was bedeutet es, zu Jesus zu kommen? Wie mache ich das? Viele Menschen waren physisch damals in der Gegenwart Jesu. Die waren bei ihm. Manchmal vielleicht bis auf 30 Zentimeter nah dran oder sogar berührt. Nicht alle von ihnen haben Ruhe erfahren. Nicht bei allen von ihnen, nur weil sie körperlich in der Nähe Jesu waren, haben sie Ruhe für ihre Seelen gefunden, sondern manche gingen sogar verärgert weg. Manche sind wirklich zu Jesus gekommen, zu ihm, und sind enttäuscht wieder weggegangen. Manche sogar traurig, manche sogar wütend und andere aber mit Ruhe für ihre Seelen. Warum? Zu Jesus kommen heißt, an Jesus zu glauben. Das bedeutet kommen. Auf ihn und das, was er versprochen hat zu tun, zu vertrauen. Es wird zum einen deutlich in unserem Kontext, in Matthäus 11, es geht darum, in Vers 20 bis 24 ging es um Buße, um Umkehr als Reaktion auf das, was man von Gott gehört und erfahren hat. In den Versen 25 bis 27 ging es um was? Es ging um Erkennen, Anerkennen, Sehen, was und wie es wirklich ist. Das ist Buße und Glaube, darauf Vertrauen. Das bedeutet, zu Jesus kommen. Genauso sagt Jesus in Johannes 6, Vers 35 bis 37, Johannes 6, Vers 35 bis 37, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Das bedeutet kommen. Zu Jesus kommen bedeutet glauben und aufgrund dessen ewiges Leben zu erfahren. Durst, Hunger, der gestillt wird. Er erinnert dann nochmal daran, dass nur das kommen wird, was der Vater ihm gibt. Und er verheißt zugleich in Vers 37, dass er sagt, wer zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Es gibt keinen Menschen, der in Buße und Glaube zu Christus kommt, zu dem Jesus sagt, für dich habe ich keine Gnade mehr. Für dich habe ich keine Hoffnung mehr, für dich habe ich keine Ruhe mehr. Kein Menschen, den Jesus hinausstößt, den Jesus ablehnt. Ein Kapitel später sagt er, wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dem wir es in Leib werden, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das bedeutet zu Jesus kommen. Und es wird deutlich in zwei Facetten. Dazu gehört eine erstmalige Umkehr, ein erstmaliges Kommen zu Jesus, ein bisher bin ich noch nicht zu ihm gekommen und jetzt komme ich aber. Jetzt kehre ich um und jetzt will ich wahrnehmen und annehmen im Glauben, was Gott mir in ihm bereitet. Aber Zu Jesus kommen bedeutet genauso ein beständiges Leben in der Buße und im Vertrauen auf ihn. Jesus sagt, kommt her zu mir, ich werde euch Ruhe geben. Und dann spricht er davon, von ihm zu lernen und sein Joch auf sich zu nehmen. Das heißt, zu Jesus zu kommen und das zu empfangen, heißt bei Jesus bleiben. Beständig darunter und darin bleiben, von ihm zu erwarten, von ihm Ruhe zu empfangen für unsere Seelen, wenn wir mühselig und beladen sind. Und es wird deswegen ausgedrückt, genauso im Hebräerbrief haben wir es gelesen, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Und das sagt er zu Gläubigen. Das sagt er nicht zu Menschen, die jetzt das erste Mal kommen. Ja, die machen das auch. Aber es gilt genauso uns, die wir schon wissen, wo wir hin müssen. Die wir eigentlich schon verstanden haben, wo wir Ruhe finden, wenn wir mühselig und beladen sind. Es gilt genauso uns, immer wieder zu kommen und zu bleiben. Um bei Jesus Ruhe für unsere Seelen zu finden. Wer ist für diese Begegnung mit Jesus qualifiziert? Wer darf kommen? Wen ruft Jesus? Jesus bezeichnet, er sagt, komm her zu mir alle, und dann sagt er, diejenigen, die mühselig und beladen sind. Das heißt, die Menschen, die zu Jesus kommen, müssen nicht selbst zuerst ihre Last loswerden, müssen nicht selbst zuerst das Ziel erreicht haben, worüber sie sich abmühen, bevor sie Jesus begegnen können. Jesus sagt, während du dich abmühst, wenn du mühselig bist, während du beladen und belastet bist, komm zu mir. Du musst nicht erst selber einen Status erreichen, einen bestimmten Lebensstil, bestimmte Sünden im Griff haben, bestimmte Süchte, bestimmte Probleme, bestimmte Sorgen, bevor du zu mir kommen kannst. Ich lade die ein, die mühselig und beladen sind. Kommt her zu mir. Ob ihr mühselig seid, das heißt, ob ihr aktiv arbeitet, euer Leben irgendwie in ruhigere Bahnen zu bringen, euer Leben irgendwie erfolgreicher zu gestalten, so dass es Gott gefällt, euch damit abmüht, fromm zu sein, heilig zu sein, weniger zu sündigen. Oder ob ihr beladen seid, weil ihr von etwas niedergedrückt seid, das ihr selber nicht loswerdet. Ob es Sorgen sind oder ob es vor allem unsere Sünde ist. Psalm 38, Vers 5 sagt, meine Ungerechtigkeiten sind über mein Haupt gegangen, wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Unsere Schuld, unsere Sünde ist letztendlich die größte Last, die wir als Menschen zu tragen haben. Und die Last mit der größten Konsequenz, wenn wir sie nicht loswerden. Aber Jesus sagt, komm zu mir. Ich werde niemanden abstoßen, der zu mir kommt. Er ist sanftmütig und demütig, deswegen ist er in der Lage, nicht einfach nur streng auf uns zu reagieren, sondern er ist in der Lage, uns zu ertragen. Seine Einladung ist kein Verkaufsangebot, in dem Sinne von, gib mir das, tu das und dann bekommst du, sondern es ist ein Geschenk. Jesus ist gekommen und hat gesagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist Jesus als sanftmütiger und demütiger Herr. Und was schenkt er denen, die durch Buße und Glaube zu ihm kommen? Jesus greift diese Tatsache zweimal auf. Einmal in Vers 28, er sagt, kommt her zu mir, alle mühseligen und beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Und dann wiederholt er das am Ende von Vers 29 noch einmal und ergänzt es auch. Und er sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das heißt, das, was Jesus uns schenken möchte, ist oder wird von ihm bezeichnet als eine Ruhe. Und er bringt hier diese entscheidende Anmerkung. Er sagt Ruhe für eure Seele, das heißt nicht für euren Körper. Es ist keine physische Ruhe im Sinne von, wir haben keine Probleme mehr, keine körperlichen Lasten und Herausforderungen mehr zu tragen. Sondern es ist Ruhe für unser Inneres. Es ist eine Ruhe für unsere Seelen. Das ist die Verheißung, die Jesus gibt. Und was beinhaltet diese Ruhe, die Jesus für unsere Seelen bereithält? Ich habe es vorhin versucht schon reinzustreuen, weil es jetzt klarer wird. Wenn Gott in der Schrift, sowohl im Alten Testament als auch im Johannesevangelium, im Hebräerbrief, wenn er aufgerufen hat, zu ihm zu kommen, was war die Verheißung, die er dann immer gegeben hat? Es war die Verheißung von Rettung, Rechtfertigung, Hilfe, Barmherzigkeit, Gnade, ewiges Leben. So wird dieses Geschenk des Jesus für diejenigen, die zu ihm kommen, von ihm bezeichnet. Und deswegen ist diese Ruhe in erster Linie eine Ruhe von unseren Werken, die wir in der Erlösung finden. Genauso wie dieses mühselig und beladen sein, vor allem im Zusammenhang von der Schuld verwendet wird. Auch im Matthäus-Evangelium wird deutlich gemacht und sagt, die Pharisäer legen schwere Lasten auf das Volk auf in der Gesetzlichkeit. Viele Regeln, die sie befolgen müssen, wie sie sein sollten. So wird dieses beladen sein, dieses belastet sein in Matthäus 23, Vers 4 aufgegriffen. Sie binden aber schwere, schwer zu tragende Lasten zusammen, legen sie auf die Schultern der Menschen. Es ist die Last der Gesetzlichkeit, die Last selber nicht das zu sein, was wir vor Gott sein sollten. Und in Christus finden wir eine Ruhe darüber, dass Christus alles vollbracht hat. Und wir seinen Segen, seinen Liebe nicht erarbeiten müssen. Wer das nachlesen möchte, in Hebräer, Ende von Hebräer 3 und Hebräer 4, wird es auch aufgegriffen als eine Ruhe von den Werken, in die man aus Unglauben nicht reinkommt, nur aus Glauben. Und eine Ruhe von Werken, die letztendlich in einer ewigen Ruhe im verheißenen Land bei Gott münden wird. Was gehört noch zu dieser Ruhe? Diese Ruhe, die Jesus gibt, ist genauso sein Frieden für unsere Seelen, weil er regiert und alles überwunden hat. Es ist genauso eine Ruhe, die Gott uns in seinem Frieden versprochen hat, indem wir all unsere Sorgen auf ihn werfen. Es ist genauso eine Ruhe durch das Versprechen, das Jesus gesagt hat, ich bin alle Zeit bei euch. Ihr seid, wenn ihr zu mir kommt und an mich glaubt, in meinem Joch. Das heißt, ich gehe mit, ich trage mit, ich bin bei euch. Es ist eine Ruhe, die uns zu Kraft führt, weil sie in dieser Erlösung begründet ist, dass Christus alles für uns vollbracht hat. Denn Jesus sagt, kommt her zu mir, die mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe für eure Seelen geben. Dann macht er aber noch eine weitere entscheidende Sache deutlich. Jesu Anliegen ist nicht einfach nur, dass unserem Herzen leichter wird, weil wir wissen, uns ist vergeben. Jesu Anliegen ist nicht einfach nur, dass wir keine oder weniger Sorgen mehr haben, weil wir wissen, er regiert. So im Sinne von, komm zu mir, wie so ein Erfrischungsautomat, ne? Du wirfst eine Münze rein, dann kommt das Getränk raus und dann gehst du wieder weg und dich interessiert gar nicht, woher es gekommen ist, weil du einfach nur das Produkt willst. Das ist nicht die Ruhe, die Jesus uns geben will. Er will nicht einfach nur Frieden, Vergebung, Segen und den Himmel versprechen, sondern was ist sein Anliegen? Jesus sagt, zu mir kommen und von mir Ruhe zu bekommen, zu erhalten, geht womit einher? Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Jesus will dir nicht einfach nur etwas Gutes tun, etwas Gutes geben, sondern er will in erster Linie, dass du ihn kennenlernst, bei ihm bist und gemeinsam mit ihm lebst. Das ist sein Hauptanliegen. Jesus sagt nicht einfach nur, bei mir findet ihr Ruhe und fertig. Er sagt, bei mir findet ihr ein Joch, das sanft ist und leicht. Aber bei mir findet ihr eine Person, die mit euch gehen möchte. Dieses Joch ist quasi, ja, es wird ja schon oft erklärt, aber quasi dieses, was auf Ochsen gespannt wurde, auf den Nacken, damit zum einen sie gemeinsam eine Last ziehen und tragen können, aber auch nicht einfach nur kreuz und quer laufen, sondern gemeinsam in eine Richtung. Das ist ein Joch. Im Alten Testament wird es auch für Herrschaft, für Gemeinschaft, für Nachfolge verwendet. Quasi das Joch von jemandem, von einem Herrscher zerbrechen sozusagen, frei werden. Jesus sagt, die Ruhe, die ich euch gebe, findet ihr, indem ihr mit mir gemeinsam unter meinem Joch lebt. Indem ihr eine Beziehung, im Kontakt gemeinsam mit mir lebt. Und diese Beziehung, diese Begegnung mit mir und mit mir durchs Leben zu gehen, mit mir Sünden zu verarbeiten, mit mir Sorgen und Herausforderungen zu erleben, mit mir durch Schwierigkeiten und gute Zeiten zu geben, ist so viel sanfter und leichter als ohne mich. Egal wie schwierig dein Leben auch ist, ohne Jesus wäre es noch schwerer. Ohne Jesus wäre es härter. Ohne Jesus wäre es nicht leicht. Mit Jesus ist es sanft und leicht. Warum? Er geht mit. Es heißt in dieser Stelle aus Matthäus 23, die Pharisäer legen große Lasten auf, wollen aber selber keinen Finger krumm machen. Jesus ist anders. Jesus sagt, ja, ich habe auch ein Joch, aber weißt du, ich trage es. Ich trage mit. Ich lebe durch meinen Geist in dir und gebe dir die Kraft, zur Ehre Gottes zu leben. Ich gebe dir die Ruhe in der Gewissheit der Vergebung, die du brauchst, um Sünden abzulegen und zu widerstehen. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich gehe mit, ich trage. Psalm 68, Vers 20 sagt, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unsere Rettung. Das macht Jesus. Jesus geht mit. Mit Jesus sind wir nicht alleine auf uns selbst gestellt, in unseren Sünden, in unserem Weg, wo wir Gott gegenübertreten werden, wo die Frage ist, ob wir Gericht oder Rettung erleben. Mit Jesus ist das Ende gewiss und mit Jesus haben wir die Kraft und die Hilfe, diesen Weg zu laufen. Und das Ganze geschieht, während er sanftmütig und demütig ist. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Lernen ist ein Prozess. Ich kann nicht von Anfang an alles, was ich können sollte. Das ist das Joch Jesu. Das Joch des Gesetzes ist einfach nur sei so. Wenn du nicht so bist, schon vorbei. Das Joch Jesu ist, ich habe dir alles vergeben. Ich gebe dir die Ruhe und führe dich in die ewige Ruhe. Und ich bringe es dir bei. Ich bin geduldig dabei. Ich habe kein Problem damit, wenn nochmal etwas schief geht. Ich bin sanftmütig und ich bin demütig von meinem ganzen Herzen. Was will Jesus uns beibringen? Was will Jesus uns lernen? Jesus will uns zeigen, wie herrlich und wie wunderbar er ist. Dass er sanftmütig und demütig ist. Dass er genug ist und das, was wir brauchen. Das ist die erste Sache, die Jesus uns beibringen will. Sich selbst offenbaren. Aber Jesus will uns auch beibringen, dass wir diese Herrlichkeit zur Ehre Gottes anfangen, wiederzuspiegeln. Dass wir selber anfangen, so zu leben, wie er zu sein. Und dazu gehört auch, sanftmütig und demütig zu werden. Das möchte Jesus uns beibringen. Und die Bibel, Paulus bezeugt es, er sagt in Philipper 4, ich habe gelernt, mich zu begnügen in dem, wo ich bin. Ich vermag alles durch den, der mir Kraft gibt. Das ist das Joch Jesu. Wo ich bin, habe ich gelernt. Gott hat es mir beigebracht, mich zu begnügen, mich trotzdem im Herrn zu freuen und zu sagen, Jesus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und das Gleiche will Gott uns auch beibringen. Ich schließe ab mit, nur noch hier so eine halbe Seite, so, aber das möchte ich noch sagen. Ist jetzt eine Stunde vorbei. Das ist ein Aufruf. Das ist ein Aufruf, dass wir etwas tun sollen. Das ist nicht einfach nur eine Info. Okay? Das ist nicht einfach nur, übrigens, so ist es. Jesus sagt, komm, mach, nehm das in Anspruch. Jesus sagt nicht, akzeptiere, dass du mühselig und beladen bist und komm einfach weiter irgendwie selber damit zurecht. Sagt Jesus nicht. Jesus sagt, erkenne, dass du mühselig und beladen bist und komm zu mir. Rede mit mir. Bete zu mir. Leg deine Sorgen ab. Leg deine Sünden ab. Erinnere dich an die Ruhe, die ich dir schenke. Akzeptiere nicht einfach, dass du halt ein Sünder bist und irgendwie selber versuchst, deinen Charakter in den Griff zu kommen und trag deine Schuld selber mit dir rum, sondern komm her zu mir. Ich gebe dir Ruhe. Ich kann es dir beibringen. Ich bin bei dir. In meinem sanften und in meinem leichten Loch. Joch, nicht Loch. Und deswegen will ich uns ermutigen, jetzt zu beten. Still oder laut. Und das wahrzunehmen. Womit hast du dich diese Woche abgemüht? Worin hast du diese Woche versagt? Und welche Schuld hat dich beladen? Womit hast du dich beladen? Wo hast du diese Woche die Last der Welt erlebt und was hat dir Sorgen bereitet? Und was muss Jesus dir beibringen, weil du es selber nicht kannst? Und es ist ein Heilmittel da. Das Evangelium ist, komm jetzt damit zu Jesus. Rede mit mir und du wirst eine Ruhe finden für deine Seelen, die dir nichts anderes bereiten kann als nur ich. Ihr dürft gerne aufstehen oder auch sitzen bleiben. Wir wollen jetzt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, diesen Aufruf Jesu wahrzunehmen, zu beten, laut oder leise, und das Lobpreisteam wird dann vorkommen und uns zum letzten Lied anleiten.